Hallo, liebe Lea, ich freue mich sehr. Erstmal herzlichen Dank, dass ich so spontan hier sein darf bei euch und dass es auch so spontan mit dem Interview geklappt hat. Und ich würde einmal kurz was zu eurer Lebensgemeinschaft sagen und dann steigen wir mit der ersten Frage ein. Mhm. Ja. Also, du bist die Lea Hinze und bist darüber hinaus auch Coach und begleitest Menschen im Rahmen von Supervision und hast mir auch gestern im Vorgespräch gesagt, also immer vermittelst auch Mut zur Gründung. Das ist ja wahrscheinlich das, wovor viele Menschen noch viel Respekt haben. Mhm. Und da bist du beratend und unterstützend, stehst du zur Seite. Und eure Lebensgemeinschaft nennt sich Auf Schloss Tonndorf und ist eine eingetragene Genossenschaft. Derzeit leben hier 65 Menschen, also 35 Erwachsene und 30 Kinder. Und ihr seid sehr vielfältig aufgestellt. Also ihr betreibt zum Beispiel eine eigene Imkerei. Ihr seid eine kleinbäuerliche und natürlich gentechnikfreie Bio-Landwirtschaft, betreibt Bio-Landwirtschaft und stellt auch eure eigene Schlossmilch her. Also Milch von Kühen, die bei denen die Kälber muttergebunden aufwachsen. Das ist ja das, was in der Massentierhaltung oft so grausam ist. Und das ist bei euch nicht der Fall. Das heißt, man kann auch eigene Milcherzeugnisse kaufen, zum Beispiel Rohmilch habe ich gestern gesehen. Das ist, glaube ich, auch nicht überall möglich. Und seit 2005 habt ihr das Schloss gekauft und seit 2010 betreibt ihr euren eigenen Waldkindergarten, über den sprechen wir später noch. Und in diesem Jahr habt ihr eine Schule in freier Trägerschaft gegründet, darüber sprechen wir auch noch. Und am Wochenende betreibt ihr ein Schlosscafé. Da waren wir gestern schon, war ich hier mit meiner Familie. Es gab sehr leckere Quiche mit hausgemachten Zutaten und Kombucha. Über den würde ich später gerne noch kurz sprechen. Und genau, ihr habt das ganze Jahr weitere Angebote. Also sagen wir mal, wenn ein normales Jahr, das hatten wir ja die letzten zwei Jahre nicht, aber dann sind es, habt ihr ungefähr noch Angebote, bei denen 2000 Menschen teilgenommen haben in der Vergangenheit oder teilnehmen. Klangteppich im Sommer für die Kinder, gibt es so eine Art Summercamp, Yogakurse habe ich gesehen oder auch, was war das letzte, ein Klangkurs, also finde deinen eigenen Klang. Mhm. Also alles, was so ein bisschen auch Verbindung natürlich zur Natur herstellt. Ja, wir sitzen gerade hier im Schlossgarten, wunderschön. Und das ist sicherlich alles organisch gewachsen und genau darum geht es. Also darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Wie gründet man so eine Gemeinschaft? Wie baut oder wie strukturiert man sich? Wie baut man sich auf? Wie stellt man sich auf? Und wie kann man das alles ins Leben rufen? Weil das ist das, was die jetzige Zeit oder das ist meine Annahme oder das glaube ich und mir haben es auch viele geschrieben, was bei den Menschen jetzt verstärkt den Wunsch nach Gemeinschaft, nach Zusammenhalt, nach Zusammenrücken und auch in einer Naturverbundenheit. Ja, weil unsere Wirtschaftsspirale wird immer enger nach oben, das spürt gerade auch jeder, denke ich, egal wie man zur ganzen Situation steht. Aber Menschen suchen jetzt einfach eine Alternative und einen Ausweg und sind jetzt wirklich bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ja? Und da soll das Gespräch ein bisschen Klarheit verschaffen.
Sehr gerne.
Genau, und vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu deiner Person. Du warst ja seit 2005 dabei. Mhm. Genau, was machst du hier und ja, was bietest du an?
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt und ich lebe hier mit zwei Kindern seit 2005. Damals bin ich zu der sich gründenden Gemeinschaft dazugekommen, mehr oder weniger in dem Moment, wo das Schloss gekauft wurde. Und ich sage heute immer, ein Glück waren wir naiv genug, das zu machen. Und das finde ich auch ein wirkliches Schlüsselding, dass man sich gar nicht zu sehr davon einschüchtern lässt, was da alles dranhängt, sondern springt und macht und losgeht. Mhm. Und der Rest kommt dann schon von alleine. Also nicht ohne Mühen, klar, aber die Zapatistas in Südamerika, die haben ja dieses Motto, Fragen schreiten wir voran. Und das finde ich ungeheuer kraftvoll, gerade auch für Gemeinschaftsgründungen. Ja, also ich bin hier seit Anfang an dabei, seit 15 Jahren und habe sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Ich bin auch so vom Typ her eher so Generalistin als Spezialistin. Aber ich habe mich immer sehr dafür engagiert, dass unser gemeinnütziger Verein kulturelle Veranstaltungen anbietet, dass wir dieses Schloss auch für die Öffentlichkeit wieder öffnen und sanieren und mit Leben füllen, also nicht nur hier in unserer eigenen Blase kochen. Mhm. Und bin also mit für Gäste, Beherbergung, Seminarbetrieb, das Café. Da schlägt mein Herz. Mhm. Da bin ich engagiert. Mhm. Genau. Ja, und ebenso für die innere Struktur, also wie organisieren wir unsere Kommunikation untereinander? Mhm. Wie halten wir unsere Treffen ab? Wie moderieren wir unsere Treffen? Wie schaffen wir es, authentische und echte Kommunikation zu haben, wo wir unsere Konflikte, die natürlich auch immer wieder da sind, konstruktiv weiterbringen und gestärkt daraus hervorgehen und in der Kommunikation bleiben können, statt irgendwann einfach auseinanderzufallen. Mhm. Das ist der zweite Teil, der mich wirklich, wirklich interessiert und wo ich in den vergangenen 15 Jahren auch wirklich an entscheidenden Stellen mithelfen durfte, dass wir Lösungen finden, die uns in Zukunft weiter zusammenführen. Mhm. Und das ist was ich wirklich gerne weitertrage und anderen Gemeinschaften auch oder Menschen, die Gemeinschaften gründen wollen, gerne als Handwerkszeug zur Verfügung stelle, weil wir da jetzt 15 Jahre intensive Erfahrung gemacht haben, viele Räder neu erfunden haben und, glaube ich, davon ehrlich durchlittene Erfahrung und ehrlich genossene Gemeinschaftserfahrung, wir können andere, glaube ich, sehr profitieren. Ja. Das würde mich, also freut mich, wenn ich das weitergeben kann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, der sehr das Miteinander ja prägt. Wir kommen ja alle aus einer, ich sag mal, mehr oder weniger traumatisierenden Gesellschaftsstrukturen, die vor allem ein Gegeneinander statt ein Miteinander fördern. Mhm. Das bedeutet, sobald wir uns überlegen, in eine Gemeinschaft zu treten, ist es vermutlich hauptsächlich auch das, was wir wieder lernen müssen, ja? Dass wir uns als Gruppe verstehen und nicht als Individualisten, als die wir ja auch sehr stark erzogen werden, ja. Also es ist
Trauma ist eine wahnsinnig spannende Stelle in Gemeinschaft und man kann sich nicht einbilden, dass das plötzlich weg ist, wenn man in Gemeinschaft tritt, sondern dann wird es erst spannend. Und aber es ist eine super spannende Stelle und die ist auch sehr ertragreich, wenn man sich dem widmet. Mhm.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt gehen wir mal nochmal an den Anfang zurück. Also ihr habt 2005, ihr habt so eine kleine Tafel in so einem Flur, habe ich gestern gesehen und abfotografiert. Und da werden die Zahlen, Investitionen ganz offen kommuniziert. Und ich habe gesehen, 2005 habt ihr das Schloss für ca. 350.000 Euro gekauft. Vielleicht nochmal, was braucht es an Finanzkapital oder wie habt ihr euch da aufgestellt? 350.000 ist jetzt... Wenn man überlegt, was heutzutage ein Haus kostet, ist es nicht so viel, aber es ist natürlich auch kein Taschengeld. Ja,
ja. Also das war vor 15 Jahren auch schon dafür, was wir bekommen haben, nicht viel. Also ich hatte damals in Karlsruhe gelebt, vorübergehend, und da sind 350.000, ist eine Doppelhaushälfte mit Handtuchgarten. Also ist überhaupt kein Vergleich. Ne? Das heißt, es ist zwar viel Geld, aber trotzdem eine überschaubare Summe. Hier haben wir 17 Hektar und ein Schloss und mehrere Gebäude und alles in keinem guten Zustand und schwer sanierungsbedürftig, aber dennoch, der Grund und Boden gehört uns. Und wir haben das damals relativ simpel rechnerisch gelöst und gesagt, 350.000 Euro könnte man jetzt einfach mal der Einfachheit halber durch 35 erwachsene Personen teilen, dann bleibt für jeden 10.000. Mhm. Damit gründen wir eine Genossenschaft. Mhm. Also unsere Genossenschaft besteht aus mindestens mal 35 Personen, die jede 10.000 Euro als Einlage zahlt. Mhm. Und das haben wir damals, glaube ich, bis auf 20.000 oder 30.000 Euro auch zum Start geschafft und konnten sozusagen fast ohne Kredit dieses Schloss erstmal kaufen und mussten natürlich einen Kredit aufnehmen. Ich weiß nicht, 50.000 oder 60.000 hatten wir als Startkredit, um überhaupt erstmal irgendwie eine Stichsäge und einen Bandschleifer und einen Hammer kaufen zu können und hier anzufangen, Räume bewohnbar zu machen. Mhm. Und dann sind wir nach und nach eingezogen und haben quasi Mieten gezahlt für unsere Wohnräume. Und das war so, dass der Anfangs- oder ist immer noch der Haushalt der Genossenschaft. Also alle Mitglieder, die hier wohnen, zahlen Miete für ihre und die Gemeinschaftsräume. Und das stellt so das Haushaltsbudget im Großen und Ganzen der Genossenschaft dar und geht mehr oder weniger 1:1 wieder raus in Sanierung und Weiterentwicklung der Gebäude und des Geländes.
Ja.
Also Infrastrukturprojekte haben wir relativ viele. Mhm. Und natürlich mussten wir mittlerweile auch noch mehr Kredite aufnehmen, um größere Bauvorhaben zu finanzieren. Mhm. Und immer wenn wir neue Genossenschaftsmitglieder aufnehmen, Und die, die 10.000 Euro reingeben, zahlen wir quasi damit Menschen aus, die uns vorher verlassen haben. Mhm. Und erstaunlicherweise ist es auch über all die Jahre insofern stabil geblieben, als wir immer genau Platz haben für 35 mhm. Erwachsene mit ihren Familien.
Mhm. Wow.
Also mehr Wohnraum haben wir auch gar nicht.
Ja.
Und, wir wollen zwar noch bauen, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm.
Oh, das, und vor allem ist es einfach, du hast recht, wenn man es durch 35 Menschen teilt, jeder 10.000, dann ist es eigentlich eine Summe, die man doch irgendwie hinbekommt, ja, mhm. jeder für sich, je nachdem. Aber wie seid ihr denn aufgebaut? Du hast gerade schon gesagt, jeder von euch zahlt Miete. Ich vermute, das liegt in einem günstigeren Rahmen als das, was wir jetzt auf dem generellen Mietmarkt erleben. Und davon, das heißt, das sind die Einnahmen, die die Genossenschaft hat das ganze Jahr. Und die schüttet ihr am Ende aus, schüttet aus und unterstützt davon eure Bauvorhaben. Also auch darüber habt ihr, das kommuniziert ihr relativ offen, ihr habt jedes Jahr, schreibt ihr auf diese Tafel, welche Projekte stehen an. Und dann sind es ungefähr Investitionen in sechsstelliger Höhe, also um die 100.000. Mal sind es ein bisschen weniger, mal sind es ein bisschen mehr. Und das generiert, oder das wuppt ihr dann quasi über die Mieteinnahmen?
Hauptsächlich, ja. Also, und wir schütten das auch nicht am Ende aus, sondern das kommt rein und wird wieder ausgegeben. Mhm. Also wir haben meistens mindestens 3 Leute angestellt, die laufenden, wir sind ja immer am Bauen,
mhm.
die laufenden Baustellen machen. Wir haben Leute in der Buchhaltung und Verwaltung. Wir kaufen ständig Material und Werkzeuge. Also das geht rein und direkt wieder raus. Das ist jetzt nicht so im Sinne einer Jahresendausschüttung.
Mhm.
Aber natürlich gibt es Versammlungen, wo wir gemeinsam beschließen, wo wir das für ausgeben und wie wir es bestmöglich so investieren, dass es irgendwie nicht immer nur rausläuft, sondern uns auch was bringt wieder.
Ja, und das bedeutet aber, dass jeder von euch, wenn ihr hier Miete zahlt, auch irgendwo natürlich Geld reinkommen muss. Ja?
Ja.
Das heißt, ihr arbeitet nebenbei noch außerhalb des Schlosses oder seid ihr wahrscheinlich nicht alle nur im Schloss angestellt? Du hast gerade gesagt, ihr habt ein paar feste Angestellte. Das heißt, die restlichen Menschen arbeiten noch außerhalb, haben einen festen Job.
Also dazu vielleicht ganz kurz, wir haben ja nicht nur die Genossenschaft gegründet, die wichtig ist als Genossenschaft, damit wirklich alle gleich, also um Gemeinschaft zu werden, müssen ja alle wirklich gleichberechtigt sein. Und wirklich gleichberechtigt an so einem Projekt ist man nur, wenn man es mitbesitzen kann.
Mhm.
Und das, diesen Rahmen liefert die Form der Genossenschaft. Mhm. Das ist eine großartige Organisationsform, die es im deutschen Recht gibt. Und die wirklich strukturelle Gleichberechtigung ermöglicht.
Mhm.
Und das würde ich, es ist, eine Genossenschaft zu unterhalten, ist eine teure Angelegenheit. Man muss doppelte Buchführung machen und sich alle paar Jahre prüfen lassen und so weiter. Und trotzdem ist es etwas, was einen dann wirklich von Grund auf gleichberechtigt als Gruppe agieren lässt. Und alle anderen Konstrukte von 2 kaufen es schon mal und der Rest mietet sich ein und dann tut man so, als wäre man gleichberechtigt.
Mhm.
Schwierige Sache.
Mhm.
Also da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das uns immer noch leisten, eine Genossenschaft zu sein, weil es uns von Grund auf ermöglicht, gleichberechtigt zu entscheiden.
Mhm.
Dann haben wir darüber, also und es sind nicht alle, die hier leben, Mitglieder der Genossenschaft.
Ach,
also die Gemeinschaft ist noch mal ein bisschen was anderes als die Genossenschaft. Die Genossenschaft ist sozusagen die Hardware, die unten drunter liegt, so eine Art Grundstruktur. Und die Gemeinschaft sind auch Menschen, die sich aus sehr persönlichen Gründen entschließen, hier zu leben und nicht in die Genossenschaft einzutreten, was wir auch nur im Ausnahmefall dulden.
Mhm.
Und da gehören alle Kinder dazu, da gehören irgendwie zum Teil Verwandte dazu, die oft hier sind, aber nicht immer. Da gehören unsere Freiwilligen dazu, also wir haben ja Freiwilliges Ökologisches Jahr 2 Stellen und Bundesfreiwilligendienst 5 Stellen. Und die Menschen in der Probezeit, die erst noch Genossenschaftsmitglieder werden, die gehören auch dazu.
Mhm.
Also die Gemeinschaft ist immer noch ein bisschen umfassender als die Mitglieder der Genossenschaft. Und dann haben wir die verschiedensten Betriebe hier, die wieder eigenständig organisiert sind.
Mhm.
Also nicht, das findet gar nicht alles unter dem Dach der Genossenschaft statt.
Und
wir haben den gemeinnützigen Verein, den wir gemeinsam gegründet haben, als Träger des Kindergartens, als Veranstalter von etlichen Seminaren und Kursen, die hier stattfinden.
Ah, okay.
Und das sind alles so einzelne Organisationen die, und Organisationsformen, die wieder ihre eigenen Arbeitsplätze auch kreieren. Und ich habe das letztens mal grob durchgezählt, wenn ich Also wir haben ganz wenige Vollzeitarbeitsplätze, weil 40 Stunden und Gemeinschaft keine gute Kombination ist. Mhm. Und wir sind ja auch irgendwie als Gesellschaft über das Zeitalter hinaus, wo man 40 Stunden arbeiten
40
muss.
Stunden
das ist irgendwie
noch
so eine Ideologie. Ja. Aber Gemeinschaft lebendig gestalten und 40 Stunden womöglich noch außerhalb arbeiten, haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und deswegen gibt es bei uns 30, 35 Stunden Stellen als volle Stellen und viele arbeiten 20 Stunden. Und dann gibt es auch Menschen mit mehreren Jobs oder noch kleineren Teilzeitstellen. Und wenn ich jeden Minijob, den wir hier quasi als wir das 2005 gekauft haben, war das eine Ruine, die leer stand. Mhm. Und jetzt sind wir 15 Jahre später, haben wir etliche Jobs geschaffen. Wenn ich jeden Mini- und Teilzeitjob mitzähle, komme ich auf 35 Anstellungen.
Mhm. Wow.
Etwas drüber. Mhm. Und da sind durchaus Jobs dabei, wo Leute komplett von leben. Da sind aber auch Jobs dabei, die Menschen noch nebenher machen.
Mhm.
Und ich finde es eine beachtliche Zahl. Mhm. Also rein rechnerisch müsste überhaupt niemand außerhalb arbeiten. Mich freut es aber, dass wir nicht nur Menschen haben, die von uns aus woanders arbeiten, sondern wir auch Arbeitgeber in der Region sind. Mhm. Also wir haben Menschen hier bei uns beschäftigt, die aus Tondorf kommen, also aus dem Dorf, zu dem wir gehören, aus den Nachbardörfern und sogar aus Erfurt.
Mhm.
Und das ist, finde ich, auch essentiell, dass man irgendwie so einen alltäglichen Austausch mit der Region auch behält und nicht in seiner Blase verschwindet.
Mhm. Ja. Das ist wirklich beachtlich. Und du hast es gerade kurz erwähnt, ich habe ganz vergessen zu sagen, wo wir sind. Schloss Tondorf, genau, liegt genau in der Mitte zwischen Erfurt und Weimar. Im schönen Thüringen, oder? Stimmt das?
Ja, im Dreieck.
Im Dreieck.
Also so 20 Kilometer von beiden Städten entfernt und liegt südlich davon.
Ja, okay. Sehr schön. Haben wir das auch. Genau, und ihr habt 2010, also das heißt 5 Jahre nach Kauf des Schlosses, habt ihr einen Waldkindergarten gegründet. Also vermutlich liegt die Idee auch nah, wenn man hier 35 Kinder hat. Aber sicherlich ist dazu auch noch einiges notwendig. Ja, wer schon mal, in Berlin versucht hat, einen Kindergarten zu gründen, der würde jetzt denken, oh mein Gott, vielleicht ist es hier etwas einfacher. Vielleicht wird es hier, weil die Strukturen generell von der Stadt nicht ganz so groß sind, vielleicht wird da die Bürokratie auch ein wenig weniger. Aber wie war es denn bei euch? Wie ist es zur Idee gekommen und letztlich zur Umsetzung?
Also wir haben natürlich viel früher angefangen, den Kindergarten zu gründen und auch erstmal einfach eine reine Elterninitiative. Wir helfen uns gegenseitig, die Kinder zu betreuen, weil wenn man ein altes Schloss kauft, hat man viel zu tun. Da muss man sich organisieren, dass es Leute gibt, die Beine frei haben, um auch auf die Baustelle zu kommen. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich bin mit Säugling hierher gezogen und hatte immer Leute, die sich um meinen Sohn kümmern. Und ich bin gelernte Zimmerin, habe also hier von Anfang an ganz schön mit angefasst, auch auf den Baustellen. Und es war gut, da erstmal eine selbstorganisierte Lösung für zu haben. Und wir haben dann nach vielen Anläufen und natürlich mussten wir die ganze Bürokratie rauf und runter organisieren, haben wir 2010 die Betriebserlaubnis bekommen. Das heißt, wir durften offiziell einen Kindergarten machen. Was wir nicht bekommen haben, ist eine Aufnahme in den Bedarfsplan. Das heißt, das Ding läuft fast durchgehend seitdem als reine Elterninitiative und wird finanziert über Elternbeiträge.
Ah, okay. Dadurch komplett eigenfinanziert.
Genau. Also es hat keine kommunale Finanzierung. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Das macht die Leistung, die Leute, die diesen Kindergarten vornehmlich organisieren, noch umso größer.
Mhm.
Und wir hören von vielen Waldkindergärten um uns herum. Also wir sind der Einzige im Weimarer Land, muss man dazu sagen. In Thüringen gibt es noch ein paar mehr. Aber in unserem Landkreis sind wir der einzige Waldkindergarten. Und unsere Kommune tut sich irgendwie schwer, die Bedarfsplanaufnahme zu befürworten, die eine kommunale Finanzierung ermöglichen würde. Und dadurch ist es gar nicht so leicht, diesen Kindergarten aufrechtzuerhalten. Wir haben es bis jetzt immer geschafft. Und es liegt natürlich total nahe, auf so einem schönen, verwunschenen Gelände mit so vielen Kindern einen Kindergarten zu gründen. Und wir wissen auch, also wir haben auch viele Kinder aus den umliegenden Dörfern und sogar aus Erfurt und Gotha bei uns, wo Eltern wirklich weit fahren, um diesen Kindergarten zu besuchen. Und etliche Familien, die wegen diesem Kindergarten hier in die Kommune gezogen sind. Und das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger zu verstehen, warum wir nicht in den Bedarfsplan aufgenommen werden. Aber wir sind da weiter dran und
Dazu fällt mir ein, in Berlin ist es genauso. Also wenn man Schulen hat, die schon sehr fortschrittlich sind, freie Schulen, Montessori-Schulen und so weiter, immer überlaufen. Ja, aber seitens der Politik, wenn wir darüber offen sprechen, dann ist es meiner Ansicht nach einfach nicht gewollt. Wir brauchen Arbeitnehmer für unser Wirtschaftssystem. Und wenn wir freie Konzepte haben, werden oftmals, kommen freie Menschen daraus hervor. Ja? Und freie Menschen passen nicht so gut in unser Wirtschaftssystem oder sind einfach nicht bereit, sich 40 Stunden in so ein kleines Büro zu setzen für immer niedriger werdende Löhne. Also wenn man mit dem Blick guckt, dann kann man die Entscheidung immer nachvollziehen, ja, die ja irgendwo vorhanden sind.
Ja, wobei aber ich den Behörden so einen weitsichtigen Blick gar nicht unterstelle. Mhm. Also ich erlebe so, die es sind ja immer Menschen, die Sachen helfen zu wachsen oder Verhinderungspolitik betreiben. Und wenn ich mir diese Menschen genau angucke, dann sind es meistens auch sehr menschliche Gründe oder innere Beweggründe, die dieses Verhindern produzieren. Und das hat, glaube ich, mit so einem, wir wollen keine freien Menschen, da braucht man ja einen wirklich gesellschaftlichen Weitblick für. Und den sehe ich da meistens gar nicht.
Ja, ne, dann ist es die fehlende Freiheit im Kopf, die wir ja einfach auch verlieren.
Zum Teil einfach Missgunst. Mir hat es doch auch nicht geschadet. Und ich will aber, dass der Kindergarten und keine Konkurrenz. Also das sind oft viel kleingeistigere Themen, die zum Verhindern führen.
Ja, okay.
Und das geht uns selber auch so. Also wir haben in der Gemeinschaft, wenn wir einen Konsensprozess haben, auch mit Kleingeistigkeit immer wieder zu kämpfen. Mhm. Und das ist auch die Stelle, wo die Traumata so interessant sind in Gemeinschaften.
Mhm. Ja, spannend. Und 2021 kam zu diesem Waldkindergarten noch eine Schule in freier Trägerschaft dazu. Also da hast du mir gestern erzählt, die wurde gerade vor 3 Wochen eröffnet. Mhm. Und das finde ich natürlich super spannend. Also wenn man dann den Bildungsweg quasi weitergehen kann, ne? Nicht, wenn sie aus dem Kindergarten kommen. Und jetzt seid ihr doch da in euren Räumen mit teils unsinnigen Inhalten. Wie ist das denn entstanden?
Ja, das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, weil ich habe ja eben erzählt, dass es etliche Eltern gibt, die auch wegen unserem Waldkindergarten in die Gegend gezogen sind. Und da hat jetzt quasi der nächste, ich würde es mal Quantensprung nennen. Mhm. Also wir haben hier jetzt 15 Jahre mit Gemeinschaftsaufbau verbracht und etliche Initiativen auf den Weg gebracht, unter anderem den Kindergarten. Der Kindergarten hat Menschen angezogen, die ihrerseits sagen, das mit dem Kindergarten ist ja schön und gut, aber eigentlich reicht das nicht, wir brauchen auch eine Schule. Und da hat sich jetzt mit entscheidender Hilfe eines unserer Gemeinschaftsmitglieder, aber ansonsten fast unabhängig von uns, Eltern aus unserem Kindergarten mit noch anderen Menschen und Eltern aus der Gegend zusammengetan und haben diese Schule vorangebracht. Mhm. Und die Genehmigung aus dem Ministerium, dass die Schule loslegen kam am 1. September. Mhm. Am 4. September waren hier landesweit die Einschulungsfeiern. Das hat die Schule dann natürlich nicht mehr hingekriegt, aber die hat wirklich eine Woche später angefangen.
Mhm.
Ich nenne das echt das Wunder von Tondorf. Mhm. Dass man innerhalb von einem Jahr eine Schule auf die Beine stellt, hätte ich nie gedacht, dass das funktionieren kann.
Super gut.
Und meine Tochter geht jetzt auch seit einigen Wochen hin. Mhm. Die ist gerade auch dieses Jahr eingeschult worden. Und ich habe so eine grenzenlose Dankbarkeit dafür, dass es fast unabhängig von uns ein neues Netzwerk entsteht, was jetzt in die Region hinein nochmal ganz anders wirkt. Und diese Schule hat jetzt 20 Kinder von der 1. bis zur 3. Klasse, die gemeinsam unterrichtet werden und möchte bis zur 10. Klasse wachsen. Also das Konzept ist genehmigt bis zum Realschulabschluss, der dann für die freie Schule natürlich extern abgelegt wird. Also die wird über 100 Kinder beherbergen, wenn sie mal bis dahin gewachsen ist. Und das ist natürlich eine Riesensache. Mhm. Da wird über die Schule in Kooperation mit uns und der solidarischen Landwirtschaft, die auch letztes Jahr hier entstanden ist, was auch Überschneidungen hat, die Verbrauchergemeinschaft und die Elternschaft im Kindergarten und in der Schule, das ist oft personell identisch. Da wird, glaube ich, ein wirklich ganz großartiges Netzwerk in der Region entstehen.
Ja. Also da sieht man ja auch, wie quasi euer Geist oder eure Energie auch sozusagen in die Umgebung abstrahlt, ja, und dann solche Dinge überhaupt möglich sind, innerhalb eines Jahres vor allem. Das überrascht mich jetzt auch. Und, ja.
Ja, also innerhalb eines, das ist wirklich wunderbar. Und die Idee, eine Schule zu gründen, ist natürlich schon 15 Jahre alt. Die haben wir mitgebracht. Aber, ja, okay. Also der geistige Vorlauf ist viel, viel länger, aber die konkrete Arbeit ist jetzt wirklich fast innerhalb eines Jahres bewerkstelligt worden, was unglaublich ist.
Ja, ja, super. Und daran sieht man auch, ich finde, das ist so ein wunderschönes Beispiel, wie einfach alles organisch wächst. Ja? Also tatkräftige Menschen und Menschen, die motiviert sind und Dinge neu machen wollen, neu denken wollen, finden sich zusammen und dann wächst es organisch, weil 15 Jahre sind jetzt auch, ist auch kein kurzer Zeitraum, aber für das, was alles entsteht, es braucht einfach Zeit. Ne? Man kommt nicht hin und es ist alles da, sondern genau, man
es braucht Zeit, es braucht viel Engagement, das darf man auch nicht kleinreden. Also da haben Leute wirklich viel Zeit reingesteckt in diese Schulgründung. Das passiert, also organisch ist nicht gleich von allein. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig, das im Kopf zu behalten. Und organisch im Sinne, dadurch, dass wir hier vor 15 Jahren hingekommen sind und gesagt haben, wir gründen hier eine Gemeinschaft, ist wirklich auch wie so ein Kristallisationskern, der jetzt nach 15 Jahren, oder ist schon ein bisschen länger der Prozess, dass es in der Region Früchte trägt und nicht nur hier oben. Mhm. Und das ist natürlich für uns auch ganz wunderbar, so eine Ernte zu sehen oder so eine Fruchtbarkeit zu sehen, zu sagen, ah, okay, das macht nicht nur für uns Sinn, sondern über uns hinaus, all die Mühe, die wir uns hier machen.
Ja. Ja, und jetzt haben wir über die Projekte gesprochen, die entstanden sind, ja, über die Zeit hinweg, also Schule, der Waldkindergarten. Wie ist es denn mit den Menschen? Ich kann mir vorstellen, wenn dann so eine Gruppe kommt und ein Schloss kauft, dann ist es vielleicht für viele im Dorf, ich weiß nicht, auch erstmal, wird man vielleicht auch erstmal seltsam beäugt, ja, vielleicht wird man auch mit offenen Armen empfangen von einigen. Ja, genau. Und wie ist denn da so die Verbindung, die zwischenmenschliche Verbindung vom Schloss zur Gemeinde, sage ich mal? Mhm. Ja? Gibt es da Verbindungen? Hat sich das entwickelt?
Also ich würde sagen, das ist ein fortlaufender Prozess. Wir haben am Anfang natürlich viele dumme Fehler gemacht, Wir haben das Schloss ja nicht gekauft als eine homogene Gruppe, die sich schon seit 2 Jahren trifft und weiß, das ist unser Konzept und das ist unsere Strategie. Sondern wir haben das Schloss gekauft als eine Gruppe, die sich gerade anfängt kennenzulernen, was noch mal ein bisschen verrückter ist. Und in diesem gerade anfangen kennenzulernen, alle hatten kleine Kinder, alle mussten hier in der Region erstmal einen Job finden und das Ding war ein Altenheim gewesen mit 7 Jahren Leerstand. Also wir haben hier auch Fußböden rausgerissen, Wände eingerissen. Das war nicht mit Putzen und Streichen getan, um das hier bewohnbar zu machen. So dass wir uns am Anfang auch, glaube ich, wirklich ein bisschen blöd angestellt haben, gut und vorausschauend auf die Menschen im Dorf zuzugehen. Und da haben wir einfach auch Chancen verpasst und offene Türen nicht, also die Türen nicht ordentlich aufgemacht und auch offene Türen, die im Dorf vielleicht vorhanden gewesen wären, nicht genutzt. So, das ist etwas, wo ich heute mit dieser Erfahrung besser darauf achten würde, dass wir da von Anfang an proaktiver mit umgehen. Damals konnten wir es nicht besser machen. Und so, dass es, und natürlich gibt es nicht nur im Dorf, sondern auch in der ganzen Region Menschen, die würden nie hier hochkommen zu den Mormonen oder welcher Sekte sie uns dann halt gerne am liebsten zuordnen möchten. Aber es gibt genauso über die Jahre wirklich gut gewachsene Nachbarschaften, Kooperationen, Kollegialitäten, Kundschaften auch. Also die Christiana, die hier ihre Milchwirtschaft macht mit ihren 3 Milchkühen, die stellt ja den ganzen Betrieb quasi auf die Direktvermarktung ab. Also die hat mit unserem Catering und unserem Café und unserer Gemeinschaft erstmal so einen ersten Kundenkreis und dann liefert sie 2-mal in der Woche Milch nach Tondorf. Und da hat sie einen größeren Kundenkreis und den pflegt sie auch sehr. Macht da mehrere Jahresbriefe, wo sie vom Betrieb erzählt und sagt, wie es so geht. Und da entsteht natürlich viel Erfahrungsraum für die Menschen, was wir hier eigentlich machen. Dann haben wir seit eigentlich auch von Anfang an, seit 15 Jahren, haben wir mindestens alle 14 Tage so einen Kaffeesonntag organisiert, wo man dann nachmittags Kaffee und Kuchen hier haben konnte. Und das ist immer gut angenommen worden. Es sind viele Menschen gekommen, wir haben regelmäßig Führung gegeben und haben damit eigentlich immer so einen Anlaufpunkt gehabt. Wenn ihr uns kennenlernen wollt,
jetzt hier ist könnt die Tür
ihr
auf.
Genau. Ja. Und das ist gut genutzt worden. Und aber gar nicht so gut direkt aus dem Dorf, Tondorf. Mhm. Und so diesen Weg, wir gehen runter und stellen uns vor, da haben wir ein bisschen versagt, würde ich mal ganz selbstkritisch sagen. Mhm. Und das kann man besser machen. Und dennoch, wir haben jetzt seit 2 Jahren einen neuen Bürgermeister, mit dem haben wir eine wirklich gute Beziehung, mhm, und sind im Gemeinderat vertreten seit etlichen Jahren. Also es gibt auch strukturell eine Verbindung, mhm, zwischen uns und der, ja, Kommune oder Gemeinschaft.
Ja. Nun, ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang, wenn du sagst, die Gemeinschaft oder ihr wart ein Kreis von Menschen und ihr kanntet euch gar nicht so gut, dann hat natürlich die Idee erstmal verbunden, ja, also die gemeinsame Vision. Und natürlich hat jeder auch seine Ängste und damit auch seine Ressourcen, die man dann wahrscheinlich erstmal komplett hier reingibt und wirklich das Drumherum für sich vielleicht einfach erstmal ausblendet, damit man das überhaupt schafft, kann ich mir vorstellen. Ja, so ist es bei mir bei neuen Projekten. Ich mache außen alles zu und konzentriere mich auf das, wo es hingehen soll, weil ich Angst habe, dass sonst zu viel Energie nach außen geht. Ja, also es ist auch ein menschlicher Prozess, denke ich. Und wenn man dann die Ressourcen wieder auf hat, dann geht auch die Tür wieder auf, ja, wenn man die Ressourcen wieder hat.
Ja, das ist absolut wahr. Und die Stärke von einer Gruppe von Menschen, die Gemeinschaft werden will, ist natürlich, dass es eine ständige Verschiedenartigkeit gibt. Also einzelne Menschen fokussieren ganz nach innen, andere haben das immer noch mit dem Außen im Blick. Einzelne Menschen sind irgendwie ganz mit einer Betriebsgründung, die nach außen gerichtet ist, wie ein Kindergarten oder eine Milchviehwirtschaft, die Kundschaft braucht, beschäftigt und knüpfen Verbindungen nach außen. Und nicht alle müssen das mitmachen. Und diese verschiedenen Gleichzeitigkeiten, die machen natürlich eine ungeheure Stärke auch aus. Und das ist auch ein Teil von diesem organischen Wachstum, dass wir, die Frage wolltest du ja auch noch stellen, glaube ich, so dieses, wie stellt man sowas strukturell auf? Und da sind wir eigentlich immer nach dem Prinzip, also wir haben nie ein Konzept geschrieben. Wir wollen hier eine Milchviehwirtschaft, wir wollen hier einen Kindergarten, wir wollen hier ein Catering. Doch ein Café sollte es, glaube ich, tatsächlich mal geben. Also es gibt dann so ein paar, es gab immer so ein Bündel von Ideen, was könnte sein. Mhm. Aber passiert ist all die Jahre immer nur das, wo jemand, eine Person, ein Mensch gesagt hat, das ist das, was ich möchte. Mhm. Das ist das, womit ich in die Welt will. Mhm. Ich möchte, dass wir ein Catering haben. Ich möchte gerne großartig vegetarisch, biologisch kochen für Festivitäten. Ja. Ich möchte zeigen, dass das ohne Fleisch geht. Mhm. Eine Hochzeit gut zu versorgen und festlich. Mhm. Oder andere Menschen eben. Ich möchte, dass meine Kinder in einen guten Kindergarten gehen können. Ich möchte diesen Kindergarten gründen. Und das heißt, wir sind eigentlich nie so von top-down dran gegangen. Mhm. In unserem Konzept steht, wir brauchen einen Kindergarten, du machst das jetzt. Mhm. Sondern immer von innen, vom Herzen her. So, was will ich wirklich, wirklich machen? Und wie können wir das hier ermöglichen? Mhm. Und das ist natürlich eine organische Kraft, die so von innen her ihre Kraft entfaltet und dann auch ganz spannende Synergien entstehen.
Das glaube ich. Und beim Erzählen kam mir auch gerade der Gedanke, es ist ja eigentlich genau das, was wir auch lernen dürfen zu nutzen, ja, dass jeder, der eine kann gut in Verbindung gehen und möchte mit anderen Menschen, der andere sitzt eher für sich und hat seine Vision und setzt es dann um, ja, und malert die Wände oder so. Also jeder soll das machen, wo sein Herz schlägt und da ist er dann auch am besten drin, ne? Dann kann man nicht den, der gern einsam ist, ins Dorf schicken und sagen, du rennst jetzt die Türen ein, ja. Also das hat schon alles seinen Sinn und das ist eigentlich der Traum, glaube ich, von den Menschen, die sich jetzt nach was Neuem sehen, dass wirklich die inneren Ressourcen genutzt werden. Ja. Ich muss nichts mehr machen, was eigentlich gar nicht zu mir gehört, sondern ich mache das und gucke, wo finde ich mein Plätzchen, ja, und wie entsteht es dann aus mir.
Also nichts mehr, weiß ich nicht, ist auch bei uns noch ein bisschen eine ferne Utopie. Natürlich gehört zu all, also wenn ich, bei mir ist es zum Beispiel das Café. Ich möchte, dass wir hier ein schönes Café haben. Das war schon immer mein Traum. Jetzt ist er vor 3 Jahren in Erfüllung gegangen oder vor 2 Jahren. Und das ist eine harte Arbeit, dieses Café aufzumachen. Es gehören eine Menge Arbeiten dazu, die nicht meine Lieblingstätigkeiten sind. Mhm. Aber Aber was mich trägt und leitet, ist, ich möchte diesen Raum für die Öffentlichkeit haben und halten. Und ich möchte diese Offenheit hier am Platz haben, dass Gäste herkommen und sich wohlfühlen können. Und da gehört eine Menge Spülen mit dazu, eine Menge Putzen, eine Menge Buchhaltung und Papierkram. Mhm. Und natürlich mache ich den mit, weil der von meinem Traum, also das, was ich wirklich, wirklich tun will, hängt davon ab, dass ich das auch tue oder dass ich zumindest Menschen finde, die das tun. Mhm. Ja, ich kann es ja auch delegieren oder aufteilen. Vielleicht gibt es jemanden, der leidenschaftlich die Buchhaltung macht. Mhm. Aber meinem Traum zu folgen bedeutet nicht, dass ich nur noch mache, wozu ich Lust habe, wann ich gerade Lust habe, sondern meinem Traum zu folgen bedeutet, ganz verantwortlich für das zu gehen, was ich möchte und alles zu tun, was dazugehört. Mhm. Ja. Und das ist nicht, also es ist wirklich ein Unterschied zu, ja, ich mache nur noch, wozu ich Lust habe.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich kenne es auch. Also die Vision eines Online-Kongresses natürlich im Kopf ist der sehr schnell fertig und alles ist, die einzelnen Puzzleteile sind da und fügen sich vielleicht neu. Aber die ganze Technik, die dazugehört, das war, wie du ein bisschen gesagt hast, beim Schloss am Anfang zum Glück ist man sich nicht bewusst darüber, was dazugehört und fängt einfach an. Ja, genau. Und dann entsteht das. Genau. Und vielleicht beschreibst du noch einmal, wie sieht denn so ein Alltag oder ein Tag oder eine Woche bei euch aus? Also wie beginnt es? Wie seid ihr aufgestellt? Wie arbeitet ihr? Wie esst ihr zusammen Mittag? Ja, du hast schon gesagt, ihr trefft euch vermutlich nicht so häufig im Jahr, aber um die ganz großen Sachen zu besprechen. Aber wie sieht so der kleine Alltag aus, ne? Der ganz normale?
Also erstmal für jeden anders. Also wir haben ja alle, fast alle Kinder in unterschiedlichem Alter, die in unterschiedliche Kindergärten und Schulen gehen. Und also da sind schon mal verschiedene Zeiten. Dann haben wir alle ganz verschiedene Arbeitsplätze und Tätigkeiten. Die einen fangen um 6:30 an mit Melken, die anderen um 7:30 mit Kochen, die dritten irgendwie um 9 im Büro. Also das ist total unterschiedlich. Wir haben mal eine Weile experimentiert damit, uns morgens gemeinsam zu treffen, ganz im Anfangsstadium. Aber das hat nicht lange überlebt, weil es natürlich genau diese Rhythmusunterschiede in jeder Person gab. Wo wir uns auf jeden Fall oft und gerne treffen, ist zum Mittagessen. Also wir haben noch wir haben viele Arbeiten, die Gemeinschaft erhalten auf freiwilliger Basis. Mit so einem Wunsch, dass jeder Mensch, der hier lebt, sich ungefähr 5 Stunden die Woche wenigstens einbringt. Und da kann zum Beispiel ein Kochdienst dazugehören. Es wird verschiedene Menschen kochen an verschiedenen Wochentagen. Mein Tag ist zum Beispiel der Montag. Ich koche immer montags für die Gemeinschaft Mittagessen. Und dann gibt es um 12:30 Essen und da kann jeder dazukommen, der gerade da ist und Lust hat, in Gemeinschaft Mittag zu essen. Und das ist ein wichtiges Zusammenkommen im Tag, da wird viel Begegnung findet statt, viel Absprache, auch tatsächlich viel Organisation, du hast da mal eben und was ich dir noch sagen wollte. Und, und dann verschwinden wieder alle in ihre verschiedenen Arbeitsbereiche, die am Platz sind. Natürlich kommt niemand irgendwie aus seinem Arbeitsplatz in Erfurt nach Hause, um bei uns Mittag zu essen, ist auch klar. Und auch die Kinder sind nicht dabei, die essen in der Schule und im Kindergarten. Dann haben wir einmal die Woche Plenum, das so sich dem alltäglichen Orga-Kram widmet, der dennoch im Konsens beschlossen werden muss. Verschiedensten Fragen, organisatorischer, logistischer, richtungsweisender oder gemeinschaftlicher, sozialer Natur. Also das ist alles drin. Wir haben verschiedene Kleingruppen, die sich wöchentlich treffen. Also wir haben eine Kleingruppe, die sich mit den Finanzen beschäftigt. Wir haben eine Kleingruppe, die sich mit den gerade anfallenden Bautätigkeiten beschäftigt. Wir haben immer mal eher unregelmäßig eine Gruppe, die sich mit Perspektiven und Pflege des Außengeländes beschäftigt. Wir haben immer mal eine Gruppe, die sich mit der Weiterentwicklung des Geländes beschäftigt. Also wo und was wollen wir noch bauen und was brauchen wir dafür? Also das sind verschiedene selbstständig arbeitende Kleingruppen, die dann ihre Ergebnisse wieder im Plenum vorstellen und dort wird es abgestimmt. Dann haben wir haben eine Sauna im Außengelände, die wird unregelmäßig, aber oft genutzt, wo sich dann abends Menschen treffen am Lagerfeuer und in die Sauna gehen. Das ist auch ein wichtiger Begegnungspunkt. Und im Winter gab es, also letzten Winter gab es, ich glaube, mindestens einmal, wenn nicht zweimal die Woche, einen Kinoabend.
Mhm. Ja, schön.
Ja, das sind so die verschiedenen Aspekte. Und es ist total individuell. Also wir haben wirklich, wir sind ja keine homogene Gruppe. Mhm. Und das, wir stehen auch nicht gleichzeitig auf und treten erstmal zum Fahnenappell an, sondern es ist ein ganz lebendiges, diverses Miteinander. Mhm. Mit verschiedensten Begegnungspunkten. Und also Menschen, die bei uns leben, können so dermaßen unterschiedliches Leben hier führen, wie sie ihre Woche gestalten, wem sie begegnen, an was sie teilnehmen, an was sie nicht teilnehmen. Also das kann man nicht verallgemeinern.
Mhm. Okay. Ja.
Am Wochenende haben wir immer das Café offen, Samstag und Sonntag, also das sind so unsere öffentlichen Tage, wo mittlerweile auch relativ viel Publikum da ist. Ich genieße das total. Es gibt auch Menschen, die das nicht so genießen und sich dann lieber in andere Ecken verkrümeln. Deswegen haben wir auch das Gelände so ein bisschen aufgeteilt. So hier dürfen die Gäste, da lieber nicht. Ja, aber viel mehr kann ich zur Woche auch nicht sagen.
Also vielleicht noch zum Kaffee, das kann ich sehr empfehlen. Wir haben gesagt, der Kombucha ist mega lecker, macht ihr selbst. Auch die Quiche, Salat, alles aus dem Garten, glaube ich, mit eigenen Zutaten, ja. Waren auch wirklich so dieses Blatt, da dachte ich, das sehe ich doch ständig auf der Wiese, ja. Aber ich wusste nicht, dass es als Salat essen kann und so.
Ja, also, das war bestimmt die Zitronenmelisse.
Kann sein. Genau. Und würdest du sagen, du könntest dir ein Leben nochmal in, so wie die meisten normal leben, ja, es unter normal verstehen, könntest du dir solch ein Leben noch vorstellen?
Keine Ahnung. Also, ich werde ja immer mal gefragt, also immer mal mit dem Titel Aussteigerin bedacht, gegen den ich mich heftig wehre, weil ich empfinde mich nicht als Aussteigerin, sondern vielmehr als Einsteigerin. Mhm. Und es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie etwas abzubrechen oder abzublocken und nicht mehr in mein Leben zu lassen, sondern eher dieses, was will von innen kommen und wie kann das in die Welt? Und dieses in die Welt ist für mich persönlich total wichtig. Also insofern empfinde ich mich überhaupt nicht als Aussteigerin. Und gleichzeitig, wenn man mit diesem, also diese Bewegung, was will ich wirklich, dem nachgeht und sich angewöhnt hat, so zu leben, ist es natürlich schwer, in gewisse Fremdbestimmungen wieder einzusteigen und zu sagen, ich nehme den und den Job, wo mir jemand anders sagt, was ich zu tun habe und ich mache es nur um des Geldes willen. Das sind so Sachen, wo ich, aber da war ich noch nie gut drin.
Okay. Ja.
Aber ich glaube, das könnte ich heute wirklich kaum noch machen. Ich habe das nach dem Studium noch mal kurz versucht, in so einem erwachsenenbildnerischen, zivilgesellschaftlichen Bereich zu arbeiten. Und da gab es einen Chef, der hatte Vorstellungen und ich habe die Stelle angetreten, weil ich dachte, wow, ja, das spricht mich an, da kann ich irgendwie noch was gestalten und es hat sich als Trugschluss erwiesen. Ich musste einfach das tun, was der Chef wollte und das habe ich nicht lange ausgehalten. Also konnte ich nicht lange machen, tatsächlich.
Okay. Und zum Abschluss würde ich gerne noch mal darüber sprechen, wenn man so in so einer Gemeinschaft sich zusammenfindet, ist wahrscheinlich auch immer der oder ein Wunsch, dass man sich natürlich auch aus dem Garten mit verpflegen kann. Und ihr habt so eine Streuobstwiese und unten stehen Trecker. Ich habe auch Pferde gesehen. Also das Gelände ist sehr groß und überall, habe ich den Eindruck, wird irgendwas angebaut. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie viel Prozent oder wie viel versorgt ihr euch schon selbst? Was müsst ihr noch einkaufen oder was kauft ihr noch ein, weil es einfach der Aufwand zu groß wäre, um es doch gänzlich in eigener Herstellung zu betreiben? Und wo könnt ihr auch in die Region verkaufen, falls sowas möglich ist?
Ja. Also da will ich gleich nochmal die Überschrift drüber machen. Wir sind keine Aussteiger, wir haben überhaupt nicht den Anspruch, uns vollständig selbst zu versorgen. Mhm. Wir möchten gerne, dass das, was hier gut funktioniert, wieder hier hergestellt wird und nicht sinnlos hertransportiert wird. Also ich persönlich bin um jeden LKW froh, den wir irgendwie überflüssig machen können, dass er zu uns fährt und uns beliefert. Und trotzdem hat jede Region ja ihre Stärken. Jeder Boden kann etwas und was anderes nicht und so weiter. Und wir haben hier, wir sind auf dem Muschelkalkfelsen. Wir haben viel Grünland und sehr schlechtes Gartenland. So, dadurch bietet sich zum Beispiel die Weidetierhaltung an und nicht so sehr der Garten- und Gemüseanbau. Dadurch wird es wieder ein bisschen, also ist die Frage, wollen wir uns vegan ernähren? Natürlich irgendwie so ein bisschen, irgendwie macht es Sinn, sich vegan zu ernähren, aber wenn wir nur Grünland haben, wo Weidetiere drauf gehören, ist das mit der veganen Ernährung auch irgendwie ein bisschen komisch. So, also wir sind eher der Ort, der, wo Milch und Honig fließen mit der Imkerei und den Weidetieren. Und dadurch leben hier auch relativ wenig Menschen, die sich vegan ernähren. Weil es bei uns einfach, wir haben es hier vor Ort mit aller Leichtigkeit und aller Artgerechtheit leicht, Milch und Honig zu produzieren. Und dann bauen wir das natürlich auch in unseren Speiseplan ein. Und umgekehrt wäre es viel schwieriger, sehr viel Gemüse zu produzieren, weil wir mit so einer Humusschicht auf Muschelkalk, also Wurzelgemüse brauchen wir gar nicht anfangen. Möhren wachsen hier nicht.
Okay.
So, was gut geht, ist Blattgemüse, sind Kräuter, sind essbare Blüten ist etwas, wo wir uns irgendwie total Spaß dran haben. Unser ganzer Garten ist voll mit Blumen und Blüten und auch die Gartencrew hat immer wieder Spaß daran, dann in die Küche so eine ganze Kiste Salat mit einer Schüssel Blüten, Borretsch, Ringelblume, Rose, Salbei, Malve, Studentenblume, kann man alles essen, Zucchiniblüten. Und also das ist ein Teil unseres Luxus, dass wir uns das irgendwie gönnen, viele Blüten übers Essen zu streuen.
Und sieht wunderschön aus. Meine Tochter war gestern ganz begeistert. Oh Mama, das sind Rosen. Und alle haben ganz andächtig gekostet. Sie steht eh so auf Blumen. Und wir dachten, okay, wir wussten nicht, dass man Rosen essen kann. Ja, genau. Aber
und das ist was mich und eine andere Frau, die sich hier sehr für die Gärten engagiert, tatsächlich total interessiert. So, wie kann man das, was eh am besten wächst, ins Essen einbauen. Und, wir sitzen ja gerade hier im Burggraben, der geht einmal rum zum Schloss und wir sitzen auf der Südseite. Da haben wir relativ viele mediterrane Kräuter angebaut. Man sieht vielleicht hier so ein bisschen den Salbei. Dann gibt es eine Nordseite, wo wir einen permakulturellen Waldgarten angelegt haben. Da wächst Bärlauch und Waldmeister und sibirische Blaubeeren und so weiter. Und das ist so ein, finde ich eigentlich eine spannende Spur, dass man den Also machen ja auch die Permakultur-Leute, machen das ja genau so. Erstmal das beobachten, was man hat und gucken, was dort gut geht. Und von da aus die Selbstversorgung entstehen lassen. Und dann ergibt sich mehr oder weniger von alleine, womit man sich selbst versorgt und was man von außen einkauft. Und bei uns ist es natürlich noch Tee und Kaffee und auch viel, viel Gemüse, was wir von außen einkaufen. Was wir selber haben. Genau, Blüten, Kräuter, Blattgemüse, viel Salat, Milch, Joghurt durch Christiana, die Landwirtschaft macht. Und dadurch, dass sie mittlerweile auch viele Flächen hat, auf denen sie für die Winterfütterung Kleegras anbaut und dann zu Heu verarbeitet und da eine Fruchtfolge einbringen möchte, hat sie jetzt mittlerweile auch sich viel mit Kartoffelanbau und Getreideanbau, also sie baut Hafer, Weizen und Roggen an. Also haben wir das auch aus eigenem Anbau. Und dadurch, dass ich jetzt auch in unserer direkten Nachbarschaft eine solidarische Landwirtschaft gegründet hat und wir dort Teil der Verbrauchergemeinschaft sind, bekommen wir von einem sehr viel besseren Boden, der nur ein paar hundert Meter von hier entfernt ist, auch tolles Gemüse. Das deckt nicht unseren ganzen Bedarf, aber es fängt an.
Ja,
und es geht immer weiter. So, das ist eine ganz spannende Sache. Ja, die Streuobstwiesen haben wir auch noch. Also in guten Jahren haben wir viele Äpfel. Aber auch da ist es begrenzt, weil Muschelkalkboden, so eine Humusschicht, die Bäume haben es hier nicht leicht. Und wir haben, obwohl wir über 400 Obstbäume haben, haben wir eigentlich selten irgendeine überwältigende Ernte.
Okay. Ja, okay. Super. Ja, wunderschön hier, muss ich sagen, auch von der Atmosphäre, ja, wirklich schön. Alles noch so ein bisschen wild, ursprünglich, ja, meine Kinder haben sich gestern sehr wohl gefühlt, wir uns auch. Und ich danke dir sehr fürs Gespräch, Lea. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, also natürlich auch der ganzen Gemeinschaft, alle Projekte, die noch entstehen. Und ja, alles, was so aus aus einem heraus erschaffen werden will.
Ja, danke für die Gelegenheit. Und ich würde es gerne als Abschluss nochmal allen Menschen Mut machen, die irgendwie Lust haben, was Eigenes zu gründen. Alles, was ihr braucht, entsteht in der Gruppe. Und wenn ihr das da nicht habt, dann könnt ihr es euch immer noch von außen holen. Und das Wichtigste ist, diesen Entschluss, wir wollen das, ernst zu nehmen und zu machen. Und nicht zu warten, bis das perfekte Gelände gefunden ist. Nicht zu warten, bis die perfekte Gruppe zusammen ist. Und nicht zu warten, bis das perfekte Konzept geschrieben ist, sondern anfangen. Und ich helfe jeder Gruppe gerne weiter, die sich an mich wendet und kann von unseren Fehlern berichten und von unseren Erfolgen und euch dabei begleiten, das rauszufinden, was ihr wirklich, wirklich machen wollt. Es wäre mir eine große Freude, damit in die Welt zu kommen.
Ja, einfach machen. Das ist ein wirklich gutes einfach Schlusswort.
Machen.
Wir sind so
es
anders.
Wird nicht leicht. Das braucht man sich nicht anbilden. Aber wenn man gar nicht anfängt, dann wird es halt gar
das
nicht.
Das ist der Lernprozess. Ja, einfach machen und dann weiß ich, okay, genau. Beim nächsten Mal. Vielen Dank, Lea.
Ja, gerne.
Tschüss.